Guten Abend. Ich möchte einige Gedanken mit Ihnen teilen, die in jenem Raum entstehen, der sich zwischen den beiden Titeln »Why are we here now?« und »After the Wildly Improbable« eröffnet. Der Raum, der entsteht zwischen einer Frage und der Richtung, die wir einschlagen, wenn wir uns mit ihr befassen. Wir wollen uns in den nächsten zwei Tagen an dem Experiment, das Experiment wagen, unsere Reisen ins Hier und Jetzt aus der Perspektive der Eisenbahn neu zu denken. Einen ähnlichen Pfad der Reflexion möchte ich auch heute Abend einschlagen. Gewöhnlich beginnt ein Zug seine Reise auf den Gleisen zwischen zwei Bahnsteigen. Und so muss auch ich als Schriftstellerin zwischen zwei Texten aufbrechen, um das Wirken bzw. die Bedeutung der Eisenbahn zu verstehen. Text 1 ist Samira Assams 1963 geschriebene Kurzgeschichte mit dem Titel The Clock and the Man. Text 2 ist L'Intru, der Eindringling von Jean-Luc Nancy. Ich wuchs in den 1980er Jahren in Palästina auf. Es war im Fach arabische Literatur, dass ich und Kinder wie ich zum ersten Mal mit Eisenbahnschienen oder einem Zug in Berührung kamen. Bereits damals musste das Curriculum von den israelischen Zensurbehörden genehmigt werden. Es war erlaubt, Texte verschiedener arabischer Länder im Unterricht einzusetzen. Palästinensische Texte waren jedoch verboten. Man befürchtete, sie könnten Hinweise oder Informationen enthalten, die die Schüler für die Palästinenserfrage sensibilisieren würden. Palästinensische Literatur war also faktisch illegal. Sie war tabu, nicht anders als Pornografie. Eine einzige Ausnahme gab es, Samira Assam, The Clock and the Man, eine Kurzgeschichte, galt der Zensurbehörde als sicher. In der Geschichte geht es um einen jungen Mann, der sich am Abend, bevor er seinen neuen Job antritt, anschickt, zu Bett zu gehen. Er stellt seinen Wecker auf 4 Uhr morgens, um einen frühen Zug zu erwischen, damit er nicht zu spät zur Arbeit kommt. Kaum ertönt der Alarm, an jenem Morgen klopft es an seine Tür. Er öffnet und vor ihm steht ein alter Mann, ein Unbekannter. Er kann ihn nicht fragen, wer er ist, denn der Mann dreht sich um und geht fort. Unvermittelt verschwindet er in der Dunkelheit. Dieser Vorgang wiederholt sich Tag für Tag. Der junge Mann stellt keinen Wecker mehr. Erst Monate später erfährt es, wer der Alte ist. Ein Kollege erzählt ihm, dass der Mann an die Türen aller Angestellten seiner Firma klopfte. Er weckt die Beschäftigten, damit sie nicht zu spät zum Zug kommen. Denn niemand soll das Schicksal erleiden, das seinem Sohn widerfuhr. Dieser erreichte den Bahnhof eines Morgens nicht früh genug. Als er eintraf, fuhr der Zug gerade los. Der Sohn griff nach einer der Türen, doch seine Hand ließ ihn im Stich. Er stolperte, stürzte auf die Gleise und wurde von den Rädern überrollt. Diese Geschichte erscheint den Zensoren schlicht und ungefährlich. Und das mag sie auf den ersten Anschein auch sein. Dennoch prägte sie unser Bewusstsein, uns als Kinder, weil sie den Blick freigab auf das Vorhandensein einer früheren Normalität in Palästina. Sie beeinflusste uns mehr als jeder andere Text, den wir je gelesen hatten oder lesen würden. Hatte es einst einen normalen Alltag gegeben, ein gewöhnliches Leben in Palästina, eine Zeit, in der palästinensische Arbeitnehmer als Pendler mit der Bahn zur Arbeit fuhren, fuhren die Züge damals an den Häusern vorbei. Zwischen ihnen hindurch, war das Pfeifen der Eisenbahn nicht die Sirenen der Militärjeeps, Ambulanzen, was man vernahm. Allein die Möglichkeit, dass damals ein Zug geräuschvoll die Landschaft Palästinas durchquerte, erfüllte uns angesichts der Unterdrückung und Zerstörung, die wir aktuell erlebten, mit einer tiefen Sehnsucht nach allem, was normal und banal schien. Der Zug und die Gleise, auf die Assams Held stürzte und wo er den Tod fand, hätte ein Teil des osmanischen Schienennetzes sein können. Es war gewissermaßen diese Bahn, die es Assam ermöglichte, ihre Geschichte zu schreiben, was wiederum uns Kindern erlaubte, uns ein Leben vorzustellen, das anders war als das, was man uns zu leben zwang. Es konnte nicht ausbleiben, dass sich im Laufe der Jahre eine weitere Frage zum Wesen der Eisenbahn stellen würde, die uns an den Punkt führte, an dem wir heute stehen. Sind Eisenbahnen eine technische Errungenschaft oder sind sie ein metaphysisches Abenteuer? Im zweiten Text, L'Intrus, beschreibt Jean-Luc Nancy eine Situation, die uns zu einer möglichen Antwort auf diese Frage führen kann. Nancys Essay entstand nach einer Herztransplantation, die er in den 90er Jahren überlebte. Er kommentiert die Technik, die Operationen wie solche Transplantationen des Herzes in den Körper eines anderen Menschen möglich macht. Sein Resümee: Hätte er in einer anderen Zeit gelebt, wäre er nicht mehr am Leben. In diesem Sinne, wenngleich mit einem anderen Ergebnis, ließe sich sagen, dass der Mann in Azams Erzählung, hätte er vor der Erfindung der Eisenbahn gelebt, nicht umgekommen wäre. Andererseits wäre die Geschichte, hätte es diese neue Technik nicht gegeben, nie geschrieben worden. Und wir hätten unsere spezifische Erfahrung, dieses prägende Erlebnis als Kinder, die in Palästina aufwuchsen, nie machen können. Dementsprechend können wir hinzufügen, dass ohne die medizinische Technik, die Herztransplantation möglich macht, nicht nur Nancy heute tot wäre, sondern hätte auch seinen Aufsatz L'Intrus nie schreiben können. Nancy argumentiert, dass die Debatte zwischen denen, die technischen Fortschritt für ein metaphysisches Abenteuer halten, und jenen, die nur die technische Leistungsfähigkeit selbst sehen, vergebens ist. Derartige Erfindungen sind beides. Beides fließt ineinander. Die Eisenbahn ist beides, technische Leistung und metaphysisches Abenteuer, gleichzeitig. In meinen Ausführungen ging es bis hierher nur um die Erfahrung jener, die wie wir Palästinenserkinder nie in ihrem Leben einen Zug bestiegen hatten. Wie aber ist es mit denen, die dieses Erlebnis sehr wohl kennen und nach wie vor haben? Halten auch sie technologischen Fortschritt für ein metaphysisches Abenteuer, das sich innerhalb eines technischen Prozesses vollzieht? Kommen wir zu dem Sohn aus Assams Erzählung zurück. Stellen wir uns vor, er würde einige Minuten früher am Bahnhof eintreffen, anstatt auf die Gleise zu stürzen, wo sein Schicksal ihn ereilt, stieg er in den Zug. Wie würde dieser reagieren auf das Eindringen des Mannes in seinen Körper? Anders als der menschliche Körper, der wir können uns jetzt vorstellen, die eigene Perspektive scheint kein Fremder zu sein oder ein Eindringling zu sein. Er wird erwartet, ohne dass jemand nicht erwartet ist oder nicht willkommen ist. Und der Fahrgast im Zug ist das Gegenteil des anderen Organs, des fremden Organs, das in einen menschlichen Körper transplantiert wird. Wir können uns weiterhin vorstellen, dass Azams Held schließlich an seinem Ziel eintrifft. Er steigt aus dem Zug, tritt auf den Bahnsteig, steht im Hier und Jetzt. Wie wird er aufgenommen? Wie wird er wahrgenommen werden? Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Anwesenheit einer Person gemessen wird am Maß der Störung, die sie in ihrer neuen Umgebung auslöst, als sei jeder ein Herz, das kontinuierlich in den Körper eines anderen implantiert wird. Und der Eindringling, so Nancy, scheint mit Gewalt überraschend voller List einzudringen, auf jeden Fall, ohne dass er das Recht dazu hätte oder man ihn eingelassen habe. Es kommt daher auch nicht unerwartet, dass das Eintreffen von Azams Figur in mancher Hinsicht als Eindringen ins Hier und Jetzt gesehen wird. Sozusagen eine Ankunft ohne Recht, bar jeglicher Vertrautheit oder Gewohnheit. Seine Ankunft wird dauerhaft als Störung der Privatsphäre derjenigen, die vor Ort sind, empfunden werden. Die Wahrnehmung, hier dringe jemand ein, ist zweifelsohne Ergebnis der menschlichen Perspektive, nicht die des Zuges oder des Anbordseins an sich. Einige der Menschen vor Ort empfangen, motiviert das, was nun sie Moral Correctness bezeichnet. den Passagier als Fremden vielleicht auch, indem sie sein Fremdsein an der Schwelle zu ihrer Sphäre gar nicht erst an sich heranlassen. Mit anderen Worten, sie empfangen ihn nicht wirklich. Sie heißen ihn nicht willkommen als denjenigen, der er ist. Ansonsten würde er ja zum Fremden, Migranten, Neuankömmling oder Geflüchteten. Auf dem Bahnsteig blickt Asams Held vielleicht dem Zug hinterher, der den Zug verlässt, ihn am Bahnhof stehen lässt, doch erst, nachdem er durch die Reise verändert wurde. Die Perspektive der Bahn offenbart ihm eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die anders sind als das, was es auf festem Boden für ihn gibt. Manche würden diese Möglichkeiten als wildly improbable, total unwahrscheinlich beschreiben. Er nicht. Und wir hoffentlich auch nicht, mehr nach den 2 Tagen der Veranstaltung, die uns hier zusammengeführt. Und hiermit möchte ich, wie Katrin, dem Team und allen Teilnehmerinnen und Teilen ganz herzlich danken.